Ihr dürft die Offenbarung des Kapitel 7 aufschlagen in euren Bibeln. Ich habe das letzte Mal, also vor 2 Wochen, offensichtlich den einen oder anderen ein bisschen überfordert mit den theologischen Fachbegriffen und diesen verschiedenen Auslegungstraditionen, die es gibt von der Offenbarung. Diese Dinge werden uns begleiten, deswegen habe ich mir gedacht, wir werfen das heute nochmal an die Wand für euch. Ich habe übrigens hier vorne beim Eingang auch immer so Outlines für die Predigten. Das hilft manchmal auch, hier dran zu bleiben. Hilft manchmal, wenn man Notizen macht, gerade wenn man so ein bisschen an einem herausfordernden Buch ist, wie dem Buch der Offenbarung. Also hier habe ich es euch nochmal aufgeschrieben, diese verschiedenen Traditionen, wie die Offenbarung in der Kirchengeschichte ausgelegt wurde. Da gibt es erstens die präteristische Auslegung. Die Präteristen sehen die Offenbarung zum Großteil bis Kapitel 19 erfüllt, 70 nach Christus, in der Zerstörung Jerusalems, 70 nach Christus, beziehungsweise bis zum Fall Roms, also in der Geschichte, die aus unserer Sichtweise schon vergangen ist. Deswegen heißen sie auch Präteristen. Und dann an am Ende von dem Spektrum sind die Futuristen. Die sehen alles noch als zukünftig. Die sehen die Offenbarung als eine Beschreibung von der Zeit kurz vor der Wiederkunft von Jesus Christus. Da gibt es 2 Schulen, die historische Schule der Futuristen und die dispensationalistische Schule. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass die Dispensationalisten eine scharfe Trennung sehen zwischen Israel und der Gemeinde. Und dass Gott nicht gleichzeitig mit beiden wirken wird, deswegen muss die Gemeinde weggenommen sein, bevor Gott mit Israel wirkt. Und haben eine sehr irdische Sichtweise auch von alttestamentlichen Verheißungen. Die historischen Futuristen haben die Gemeinde hier auf der Erde gesehen, während dieser Zeit, während die Dispensationalisten die Gemeinde vorher entrückt sehen. Das ist so der wesentliche Unterschied, wenn es hier zumindest zu diesen eschatologischen Dingen kommt. Dann gibt es die historische Sichtweise oder Auslegung. Da gibt es natürlich auch verschiedene Schattierungen davon, aber im Wesentlichen geht es darum, dass die Offenbarung Geschichte beschreibt, beziehungsweise vor allem die Kirchengeschichte zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen und dann eine Sonderform vielleicht davon ist die idealistische Auslegung, die die Offenbarung vor allem als Beschreibung von geistlichen Prinzipien sieht. Also es wird hier kein spezifisches historisches Ereignis beschrieben, sondern geistige Prinzipien, die sich immer und immer wieder wiederholen im Lauf der ganzen Kirchengeschichte. Immer wieder dieselben oder ähnliche Ereignisse. Wir versuchen vor allem geistige Prinzipien rauszukitzeln. Okay? Ich möchte noch gleich ein weiteres Bild nachschieben, wenn wir dabei sind. Noch einen Begriff, dem wir heute in unserem Abschnitt begegnen werden. Die meisten Bibelstudenten sehen in ihren eschatologischen Systemen eine Zeit von besonderer Bedrängnis oder Trübsal oder Drangsal, je nach Bibelübersetzung ist es unterschiedlich übersetzt, bezieht sich auf die Ölbergrede Jesu in Matthäus 24 und den Parallelstellen. Und da gibt es auch unterschiedliche Ansichten, logischerweise, wann diese Trübsalzeit sein wird. Ich habe euch mal so ein kleines Diagramm hier aufgemalt. Das Kreuz ist Tod und Auferstehung Jesu. Kurz danach ist Pfingsten, die Gemeinde entsteht. Und dann habe ich hier einen Marker dazwischen. Das ist 70 nach Christus, der Fall Jerusalems und dann der Pfeil, der von oben runter kommt, ist die Wiederkunft Jesu und die Zeit davor. Also wir sehen in dem roten Block, es gibt diejenigen, die die Zeit der Bedrängnis im Wesentlichen in den jüdischen Kriegen sehen, die 3,5 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems. Also die meisten sehen diese Bedrängniszeit als 7 Jahre beziehungsweise 3,5 Jahre oder 42 Monate oder 1260 Tage beziehungsweise manche sehen es als Jahre. Dazu kommen wir noch im Kapitel 11. Diese Zeit, die immer wieder genannt wird auf unterschiedliche Art und Weise. Also es gibt die, die diese Zeit vor der Zerstörung Jerusalems sehen, dann die Blauen, die sehen es ganz am Ende, bevor Jesus wiederkommt, die letzten Jahre. Und die grüne Linie beschreibt diejenigen, die es generell als Trübsal sieht, Trübsalzeiten auf der Erde, die sich so durch die ganze Kirchengeschichte durchziehen, beziehungsweise manche sehen es spezifisch als 1260 Jahre, aber auf jeden Fall einen längeren Abschnitt. Was interessant ist, die Dispensationalisten und die Präteristen haben gemeinsam, dass sie die Drangsalzeit vor allem als eine Zeit für Israel sehen, Gottes Wirken mit Israel, nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten, die einen 70 nach Christus und die anderen kurz vor der Wiederkunft Jesu. Was auch interessant ist, das gebe ich euch einfach mal so mit zum Kauen, Nachdenken. Ich kann nicht alle Dinge erklären, hier will ich auch gar nicht. Ihr könnt selber nachforschen. Im Kapitel 1 haben wir gesehen, dass Johannes sich als Mitgenosse in der Drangsal bezeichnet. Und da könnt ihr für euch persönlich drüber nachdenken und nachforschen, ob ihr das so seht, dass diese Drangsal, die der Johannes beschreibt, dieselbe Zeit ist wie diese große Drangsal, die wir heute im Vers 14 sehen werden, hier im Kapitel 7, oder ob ihr diese Unterscheidung nicht seht. Nur so ein kleiner Brocken zum weiter Nachdenken für euch. Danke, Gabi. Ich hoffe, wir haben zumindest einige Klarheiten beseitigt mit diesen Diagrammen. Nochmal Wiederholung vom letzten Mal. Wir haben das letzte Mal unter anderem über das Leben in einer gefallenen Welt gesprochen. In einer Welt, deren Menschen gegen Gott rebelliert haben, die sich nicht an Gottes Wort, nicht an Gottes Gebote, nicht an das Vorbild, das Jesus uns gegeben hat, halten. Und deswegen gibt es in dieser Welt Streit und Krieg und Tod und Mangel und Krankheiten, solche Dinge. Und auch wir Christen sind von diesen Dingen nicht ausgenommen. Von diesen Leiden in einer gefallenen Welt, von den Konsequenzen von Sünde. Darüber hinaus haben wir aber auch noch die Verheißung, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen in dieser gottlosen Welt, verfolgt werden. Auf die eine oder andere Weise. Also als Nachfolger Jesu werden wir nicht immer beliebt sein bei allen. Wir hier bei uns in Deutschland erleben milde Formen von Verfolgung, dass Leute uns vielleicht mal belächeln oder auslachen oder wenn es ganz hoch kommt, einen Job verlieren, weil wir Jesus treu sein wollen. Aber für viele Glaubensgeschwister heute ist es viel, viel krasser. Und Jesus hat seinen Jüngern damals auch gesagt, sie werden euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und das haben wir auch in den Sendschreiben, in den 7 Schreiben Jesu an die Gemeinden, an die die Offenbarung ursprünglich geschrieben wurde, gesehen. Im Kapitel 2, im Vers 9 wurde gesagt, dass die Juden sie verlästern. Wir haben darüber gesprochen, dass die Christen oft vom Erwerbsleben ausgestoßen waren und deswegen arm waren. Im Vers 10 lesen wir, der Teufel wird einige ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage. Vers 13, lesen wir von einem Jünger namens Antipas, der ermordet worden war, dort, wo der Satan wohnt. Also interessant, dass uns die Offenbarung hier den geistlichen Kampf auch zeigt. Satan hat die Leute natürlich nicht eigenhändig eingesperrt oder umgebracht, sondern er benutzt Menschen, so wie Gott auch. Aber wir haben hier einen Einblick in den geistlichen Kampf, der hinter der menschlichen Grausamkeit steht. Aus dem Epheserbrief Kapitel 6 wissen wir, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, nicht gegen Menschen, sondern gegen geistliche Mächte. Es ist wichtig, dass wir das immer in Erinnerung behalten. Wir befinden uns in einem geistlichen Schlachtfeld. Wir sind nicht auf Urlaub hier, wir sind nicht zu Hause hier in dieser Welt, obwohl manche Christen so leben. Nee, unser Zuhause ist im Himmel, in der Ewigkeit bei Gott. Hier sind wir auf der Durchreise, hier sind wir in einem geistlichen Kampf. In Johannes 16, Vers 33 hat Jesus gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wir haben gesehen, als Jesus das fünfte Siegel geöffnet hat, da haben wir die Märtyrer gesehen, die umgebracht wurden wegen ihres Glaubens oder ihrem Zeugnis für Jesus. Und die rufen da, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde oder auf dem Land wohnen. Und dann im sechsten Siegel haben wir gesehen, wie die Welt durchgeschüttelt wurde und erschüttert wurde und die Menschen haben sich verkrochen, auch die Könige und die Mächtigen, die Entscheidungsträger, die sicher auch über den Tod von Märtyrern entschieden haben, vielleicht sogar über den Tod von Jesus selbst, zumindest nach der präteristischen Sichtweise. Und im Vers 16, lasst uns das nochmal lesen im Kapitel 6, und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Gott ist zornig auf die Rebellen gegen ihn und auf die, die seine Kinder misshandeln und töten. Und ich denke, wir alle können das verstehen oder wir empfinden gleich. Wärt ihr nicht auch zornig an seiner Stelle? Wir haben jetzt in der letzten Woche von diesem Missbrauchsskandal in England gehört und wir haben auch gehört, dass die Angehörigen, die Familien von diesen misshandelten Menschen zornig sind darüber. Und ich denke, das ist natürlich, das ist normal. Ich liebe meine Kinder. Und wenn du meinen Kindern was antust, dann kriegst du es mit mir zu tun. Das trifft mich persönlich. Und das ist, was Gott seinen Gegnern eigentlich sagt. Es wird ein Tag kommen, an dem er seine Kinder rächt und an dem er seine Gegner zur Rechenschaft zieht. Und wir lesen hier, gekommen ist der große Tag von Gottes Zorn. Und jetzt würden wir erwarten, dass jetzt gleich beschrieben wird, wie dieser Tag aussehen wird, was passieren wird in dieser Zeitperiode. Tag ist ja nicht unbedingt ein 24-Stunden-Tag, sondern eine bestimmte Zeit. Aber so typisch Offenbarung, es passiert erstmal nicht. Diese Beschreibung sehen wir erst ab Kapitel 8. Davor sehen wir jetzt im Kapitel 7 einen Einschub und dieser Einschub beantwortet die Frage, die wir am Ende vom Kapitel 6 sehen, im Vers 17. Und wer vermag zu bestehen? Wer vermag zu bestehen vor dem Zorn Gottes? Wird hier beantwortet. Und die Antwort ist eigentlich ganz offensichtlich. Die, die zu Gott, die zu Jesus gehören. Gott macht einen Unterschied zwischen seinen Nachfolgern und seinen Feinden. Zwischen seinen Kindern und den Kindesmisshandlern. Zwischen seiner Familie und den Fremden. Und auch das können wir verstehen, das ist verständlich, oder? Weil auch wir tun das. Hey, ganz egal, wie sehr du sagst, für mich sind alle Menschen gleich. Ich würde behaupten, du behandelst deine Familie, deine Kinder doch ein bisschen anders als alle anderen Menschen. Besonders anders als deine Gegner. Familienbeziehungen sind was Besonderes. Unser eigenes Fleisch und Blut. Da machen wir einen Unterschied. Wichtig zu sehen, dass nicht alle Menschen Gottes Kinder sind. Biblisch gesehen, manchmal verwenden Leute solche Phrasen und wir hören so Lieder, we are the world, we are the children. Nee, es sind nicht alle Menschen Gottes Kinder. Wir sind alle seine Geschöpfe, aber nicht alle seine Kinder. Die Bibel sagt uns sogar, von Natur aus sind wir alle Gottes Feinde. Eigentlich das Gegenteil davon. Wir sind getrennt von Gott, wir sind entfremdet von ihm. Aber dann durch Christus, durch seinen stellvertretenden Tod für uns, wurden wir versöhnt mit Gott. Wir wurden adoptiert von Gott als seine Kinder in Christus. Wenn wir durch Glauben verbunden sind mit Jesus, wenn wir in ihm sind, dann haben wir eine ganz neue Stellung, eine ganz neue Beziehung zu Gott. Wichtig, was für eine Beziehung hast du mit Gott? Bist du Feind? Bist du Freund? Bist du Kind? Bist du Fremder, nicht Teil der Familie Gottes? Zu wem gehörst du? Ich denke da an Josua. In Josua 5, dort vor Jericho, da ist der Josua einem Mann begegnet mit einem gezückten Schwert und er hat ihn angesprochen und hat gesagt, gehörst du zu uns oder gehörst du zu unseren Feinden? Und er hat eine sehr interessante Antwort gegeben, nämlich nein. Nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres, des Herrn, gerade jetzt bin ich gekommen. Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Nein, das ist die falsche Frage. Die richtige, die wichtigste Frage ist, gehörst du zu mir, gehörst du zu Gott? Das ist die Frage. Und wenn du zu Gott gehörst, dann gehört Gott zu dir. So sieht es aus. 2. Chronik 16, Vers 9, des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist eine wesentliche Frage für dich heute Morgen. Bin ich mit Gott? Gehöre ich zu ihm? Wir werden gleich sehen, was für einen Unterschied das macht. Die Frage ist, wer kann bestehen vor Gottes Zorn, vor Gottes Gericht? Und dann lesen wir im Vers 1 im Kapitel 7. Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde oder des Landes stehen. Norden, Osten, Süden, Westen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinen Baum. Wind ist oft ein Bild für Gericht, für Gottes Gerichtshandeln im Alten Testament. In Zacharia 6, im Vers 5, werden die vier Streitwegen, die Zacharia dort gesehen hat, mit den vier Winden identifiziert. Einige Ausleger glauben, dass die vier Winde die vier Reiter sind, die wir in der Offenbarung Kapitel 6 gesehen haben. Aber wie auch immer, es geht bei diesen Winden um Gottes Gericht. Und hier sehen wir, dass Gottes Gericht, der Wind von Gottes Gericht wird festgehalten, wird aufgehalten. Vers 2, und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, also von Osten, von Sonnenaufgang, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Das kommt meistens, die Boten Gottes kommen oft vom Sonnenaufgang. Das sehen wir im Alten Testament. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Also, was ist ein Siegelring oder irgendeinen Stempel, den sie in das Wachs reingedrückt haben, um irgendwas zu versiegeln. Das ist das Bild hier. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte: Schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Siegel hat Eigentum bezeichnet, auch Schutz bezeichnet. Denkt an das Grab Jesu, das von den Römern versiegelt wurde. Das heißt, die haben irgendwie ein Seil drumherum gemacht und haben ein römisches Siegel mit Wachs oder wie auch immer. Heute würde man sagen, es wurde plombiert, aber damals wurde es versiegelt. Und das hieß, dieses Grab steht unter dem römischen Schutz. Wer dieses Siegel bricht, bekommt es mit Rom zu tun. Und das ist das Bild, was wir hier haben. Wir sehen hier, dass Menschen versiegelt werden, dass Menschen unter Gottes persönlichen Schutz stehen. Bevor Gottes Zorn, bevor Gottes Gericht kommt, werden die Seinen, werden seine Diener versiegelt. Und ich glaube jetzt nicht, dass es ein sichtbares Siegel ist, dass da irgendwie Leute Wachs auf ihre Stirnen haben oder irgendeinen Stempel aufs Hirn gedrückt bekommen. Im Kapitel 14 sehen wir dieselbe Gruppe nochmal, die hier beschrieben wird. Und da steht geschrieben, sie trugen den Namen Jesu und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen. Im Epheserbrief lernen wir, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Also geistiges Siegel, aber die geistliche Welt, die hat schon genau verstanden, wer unter Gottes Schutz steht und wer nicht. Hier haben wir eine Gruppe von Menschen, die unter Gottes Schutz steht, die beschirmt sind, die beschützt sind vor dem Gericht Gottes, vor Gottes Zorn. Wir sehen, dass Gott einen Unterschied macht zwischen den Seinen und zwischen seinen Feinden. Dieses Bild hier bezieht sich auf Hesekiel Kapitel 9. Da geht es um Jerusalem vor der Zerstörung durch die Babylonier als Gottesgericht. Und der Kontext in Hesekiel 9 ist wieder Gottes Grimm gegen die Untreuen von Juda. Das war der Grund für die Verbannung nach Babylonien, dass sie Gott untreu geworden sind, dass sie Götzendiener geworden sind. Und Gott hat gesagt, wenn ihr von mir abfällt, dann schmeiße ich euch genauso raus wie die Heiden vor euch aus eurem Land. Jerusalem war voll von Götzendienern und allen voran den Leitern Judas. Und Hesekiel sieht dort in Hesekiel 9 sechs Engel, jeder mit einem Werkzeug der Zerstörung in seiner Hand. Wahrscheinlich waren es Schwerter. Wir sehen später, dass sie Menschen erschlagen damit. Wir könnten sagen, das sind die Henker Jerusalems, die Hesekiel da sieht. Und dann inmitten dieser sechs Henker sieht Hesekiel einen Mann, der bekleidet ist mit weißen Leinen, wahrscheinlich auch ein Engel. Und in Vers 4 lesen wir, und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und zeichne ein Kennzeichen an die Stirnen der Männer, die seufzen und stöhnen über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Also versiegle die Treuen in Jerusalem. Und erst dann, nachdem das geschehen ist, spricht Gott zu diesen Henkerengeln und sagt zu ihnen, schlagt und fangt im Heiligtum bei den Ältesten an. Und sie erschlugen alle, bis auf die, die das Siegel trugen. Gott sagt aber, niemanden, an dem das Kennzeichen ist, dürft ihr euch nähern. Gott beschützt seine treuen Diener. Gott wird nicht die Gläubigen mit den ungläubigen Götzendienern richten. Und das ist ein Muster, das wir in der Bibel sehen. Denkt ganz zu Beginn. Gottes Gericht durch die Flut und wir haben Noah und seine Familie, die bewahrt werden durch diese Flut hindurch. Wir können ganz sicher auch an die Plagen in Ägypten denken, wo die Gebiete, in denen Gottes Volk gewohnt hat, ausgenommen waren von diesen Plagen. Und bei der letzten Plage war es das Blut eines Lammes, das Gottes Volk beschützt hat vor Gottes Zorn. 1. Thessalonicher 5, Vers 9, da wird uns gesagt, Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das gilt für alle Diener Gottes. Auch hier. Ja, die mögen den Zorn von Menschen zu spüren bekommen, den Zorn des Tieres, was wir noch später sehen werden in der Offenbarung. Sie mögen sogar ihr irdisches Leben verlieren um Jesu Willen. Und das kann auch uns passieren. Vielen Geschwistern passiert es. Aber Leute, wir werden nie Gottes Zorn kosten müssen wegen unserer Sünden. Denn die hat Jesus für uns auf sich genommen. Und deswegen hat Gott uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Heil. Wir werden nie die Hölle schmecken. Nie die Ewigkeit ohne Gott erfahren. Nie Gottes Strafe. Nur Gottes Heil. Halleluja, oder? Ist wunderbar. Ganz egal, was Menschen uns antun, Jesus hat gesagt, macht euch keine Sorgen, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können und weiter nichts tun können. Egal, was Menschen uns antun, trotz allem werden wir Sieger sein und Überwinder in Jesus Christus. Denkt ihr nicht, dass es eine Ermutigung war für die verfolgten Christen, die diesen Brief hier erhalten haben, die Offenbarung? Eine Ermutigung für alle Christen, auch für uns. Gott macht einen Unterschied zwischen den Seinen und denen, die nicht zu ihm gehören. Und wir werden später solche sehen, andere, die nicht Gottes Siegel auf ihren Stirn tragen, sondern dafür das Zeichen des Tieres an ihrer Stirn haben. Und sie werden Gottes Zorn schmecken. Kapitel 9 lesen wir zum Beispiel von Heuschrecken, von denen sie gequält werden, wahrscheinlich Dämonen. Und da wird ausdrücklich gesagt, nur die Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben, die dürfen angegriffen werden von diesen dämonischen Wesen, sage ich mal. Der Punkt von dem Ganzen hier ist, Gott beschützt die Seinen. Er beschützt uns ganz sicher vor seinem Zorn. Beschützt uns geistlich, ich glaube auch vor teuflischen Angriffen und vor Dämonen, wie wir im Kapitel 9 sehen. Es ist auch illustriert im Buch Hiob, wo der Satan den Hiob angreifen will und wir können sicher sein, der wollte ihn völlig zerstören, aber Gott hat ihm immer Grenzen gesetzt. So weit und nicht weiter. Und der Teufel war unter Gottes Gewalt, auch er ist nur ein Geschöpf. Gott ist der allmächtige Gott. Und der Teufel darf auch uns nur so weit angreifen, wie Gott es zulässt. Und ich glaube, Gott wird nie zulassen, dass eins von seinen Kindern besessen wird oder er wird uns nie völlig dem Teufel ausliefern. Also wir leben unter Gottes geistigem Schutz. Wir lesen auch, dass Gott nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Gott wird nur das zulassen, was zu unserem ewigen Besten dient. Wir gehören ihm, dem Allmächtigen, dem ewigen Gott. Und alles in unserem Leben ist durch seine liebevolle und mächtige Hand gefiltert. Und das ist wunderbar, das ist sehr beruhigend. Ich darf wissen, mir passiert in meinem Leben nur das, was Gott zulässt. Und es wird nicht über mein Vermögen sein. Zumindest wenn ich mich an ihn halte. Ich habe am Psalm 91 gedacht. Da steht, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Hey, das ist cool, in seinem Schatten zu sein, von einem, der allmächtig ist, unter seinem Schutz zu sein. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Denkt an die Geschichte vom letzten Mal. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Also offensichtlich geht es auch hier um Gottes Gerichtshandeln, dass die Seine nicht trifft. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder, auch auf Bilder für dämonische Mächte oder den Teufel. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm, ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen, spricht da der Herr. Ich habe gestern in meiner stillen Zeit durch Psalm 68 gelesen. Da wird gesagt, Gott wird sich erheben, es werden sich zerstreuen seine Feinde und die ihn hassen werden fliehen vor seinem Angesicht. Wie Rauch auseinandergetrieben wird, so treibst du sie auseinander, wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Aber freuen werden sich die Gerechten. Sie werden jauchzen vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Also Gott macht einen Unterschied zwischen den Rebellen gegen ihn und zwischen seinem Volk, zwischen seinen Kindern. Allerwichtigste Frage ist, gehörst du ihm? Gehörst du zu ihm? Wenn ja, dann freu dich, sei guten Mutes, hab keine Angst. Wenn nein, dann kehr bitte um zu ihm, solange es noch Zeit ist. Du möchtest nicht ein Feind von Gott sein. Im Hebräer 10 heißt es, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Lass uns weiterlesen hier im Kapitel 7. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten. 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Wir haben hier eine genau abgezählte Zahl von Versiegelten. Die Musterung Israels, könnten wir sagen. Der Herr kennt die Seinen und nichts wird sie von seiner Liebe trennen. 2. Timotheus 2, Vers 19. Der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen sind und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von Ungerechtigkeit. Also wenn wir seinen Namen tragen als Siegel, dann sein Name spiegelt auch seinen Charakter wider, dann wollen wir auch ihm ähnlich leben. 144.000. Die meisten Ausleger aus allen verschiedenen Auslegungstraditionen verstehen die Zahl 144.000 als symbolisch und nicht wortwörtlich und ich denke aus gutem Grund in diesem hochsymbolischen Buch. Interessante Liste hier. Interessant ist, dass Juda, der Stamm Jesu, an die erste Stelle gesetzt ist von den Stämmen. Interessant ist auch, dass der Stamm Ephraim durch Josef ersetzt ist. Josef wurde eigentlich zu zwei Stämmen, Ephraim und Manasse. Manasse wird hier genannt, Ephraim wird nicht genannt, aber dafür Josef. Der Stamm Dan fehlt völlig in dieser Liste. Dafür ist der Stamm Levi dabei, der bei der Landverteilung nicht dabei war, weil er kein Land bekommen hat. Der Herr war sein Erbteil sozusagen. Auch bei der Zählung des Militärs war Levi nicht dabei. Und da gibt es auch die verschiedensten Begründungen, warum das so ist. Also die Bibelfreaks unter euch haben hier Gelegenheit, weiter zu forschen und Antworten zu finden. warum die Liste hier so ist, wie sie ist. Interessant ist, dass es ja eigentlich 13 Stämme in Israel gab. Wie gesagt, Josef wurde zu 2 Stämmen. Aber in jeder Aufzählung haben wir immer nur 12 Stämme. 12 repräsentiert Israel. 12 ist die Zahl Israels, die Zahl von Gottes Volk. Hier haben wir 12 zum Quadrat. 12 mal 12. Das ist 144. Manche sehen hier den gläubigen Überrest aus dem alttestamentlichen Israel und das neutestamentliche Israel, in die Heidenchristen eingepflanzt sind. Also 2 Gruppen, 12 zum Quadrat, Gottes Volk zum Quadrat sozusagen. Und dann das Ganze multipliziert mal 1000. 1000 steht für eine große Menge. 10 hoch 3, 10 steht oft für Vollständigkeit. Denkt an die 10 Plagen oder 10 Gebote. Interessant ist, dass die Armee Israels auch in Tausendschaften eingeteilt war, also in Einheiten von 1000. Hier haben wir 12.000 aus jedem Stamm. Also wer sind die 144.000? Das vollständige Volk Gottes oder die endzeitliche Armee Gottes oder die Vollzahl Israels oder so ähnlich. Je nachdem, als wen die verschiedenen Auslegungstraditionen diese Gruppe ansehen. Aber die meisten sehen es als symbolisch für eine große Menge von Versiegelten und nicht unbedingt als wörtlich. Klammerbemerkung, Offenbarung 21, auch da hat das neue Jerusalem, wo es beschrieben wird, 12 als sehr prominente Zahl. Das neue Jerusalem hat 12 Tore, auf denen stehen die Namen der 12 Stämme. Wäre interessant nachzudenken, wer da ausgelassen ist. Das neue Jerusalem hat auch 12 Grundsteine. Darauf stehen die Namen der 12 Apostel. Ist 12.000 Stadien lang und breit und hoch. Die Mauer hat 144 Ellen, also wieder 12 zum Quadrat. Wäre für euch Bibelfreaks auch interessant, nachzuforschen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den 144.000 und dem neuen Jerusalem. Ich muss halt alle Fragen beantworten. Ich schmeiße einfach so ein paar Dinge hier euch vor die Nase und ihr könnt da selber weiter studieren. Aber wer sind diese 144.000? Wer ist diese Gruppe von abgezählten Versiegelten? Lass uns ansehen, was über sie ausgesagt wird. Dazu müssen wir eigentlich auch Kapitel 14, die Verse 1 bis 4 lesen. Lass uns das mal aufschlagen. Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Hafensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Dieses Sinnes, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Dieses Sinnes, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Also wer sind die 144.000? Ich sehe hier 3 Dinge. Erstens, da sind sich alle einig, diese Menschen sind Erlöste. Das sind Christen. Seht ihr die Beschreibungen? Sie sind Diener Gottes, sie folgen dem Lamm, sie sind versiegelt und tragen den Namen Gottes und des Lammes auf ihren Stirnen. Sie sind untadelig. Sie sind jungfräuliche Männer. Was hat das zu bedeuten? Pech für euch Frauen, gell? Nee, manche glauben deswegen, weil es ein Bild ist von der Zählung Israels zum Militärdienst. Deswegen haben wir hier die ledigen Männer sozusagen. oder die meisten sehen es wieder geistig als geistliche Jungfräulichkeit. Sind diejenigen, die sich nicht mit Götzendienst befleckt haben. Nicht mit Isabel, nicht mit der Hure Babylon, diesen Dingen, so wie Paulus es umgekehrt das Bild von der Jungfrau gebraucht in 2. Korinther 11, Vers 2, da sagt er, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das sind jetzt wieder die Frauen. Wir Männer mit den Frauen betroffen, andersrum. Aber es geht um geistliche Jungfräulichkeit. Er will uns als keusche Jungfrau, unserem Bräutigam Jesus, verloben. Ich denke auch, dass das hier gemeint ist. Ich meine, wenn wir diese Beschreibungen hier bis ins Detail extrem wortwörtlich auslegen, dann müssten wir wirklich sagen, es werden keine Frauen gerettet werden und nur jungfräuliche Männer, alle anderen haben Pech gehabt und es wird auch niemand aus dem Stamm Dan gerettet werden und so weiter. Aber lasst uns bei den Basics bleiben. Es ist eine Gruppe von Christen, okay, so viel ist klar. Zweitens lesen wir hier, sie sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott erkauft worden. Das ist interessant, eine interessante Aussage. Jakobus schreibt seinen Brief an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Und er sagt im Kapitel 1, im Vers 18, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Was bedeutet Erstlingsfrucht? Ist es ein Hinweis auf die Zeit? Sind das die ersten Christen, zeitlich gesehen? So in diesem Sinn, wie zum Beispiel in Römer 16 wird Epinetus als der Erstling Asiens für Christus bezeichnet, aus 1. Korinther 16 das Haus des Stephanas, der Erstling von Achaia, also die Ersten, die da zum Glauben gefunden haben. Eine interessante Überlegung. Vielleicht ist die Betonung aber auch darauf, dass sie dem Herrn gehören. Denn die Erstlinge der Ernte, die waren dem Herrn heilig. Das hat absolut dem Herrn gehört. Vielleicht ist auch das die Hauptmeinung von dieser Aussage. Drittens, ohne Zweifel, wenn wir diese Liste ansehen, sie sind aus Israel. Und dann gibt es eine Debatte zwischen den verschiedenen Lagern. Was für ein Israel ist hier gemeint? Sind hier die Juden gemeint oder ist das geistliche Israel gemeint, die Gemeinde Jesu? Also wer sind die 144.000? Die Präteristen und auch manche Historizisten sagen ja, das sind Juden. Und zwar die ersten Christen. Denn die ersten Christen waren alle Juden. Die Judenchristen in Judäa und in Jerusalem. Und Gott beschützt sie hier vor seinem Zorn, vor seinem Gericht über die Stadt durch die Römer 70 nach Christus. In der Ölbergrede hat Jesus den Jüngern gesagt, wie sie der Bedrängnis entfliehen können. Lukas 21, Vers 20 sagt er, wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die, die in seiner Mitte, das heißt in Jerusalem sind, daraus entweichen und die, die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Und der erste christliche Historiker Eusebius berichtet, dass diese Christen in Judäa, in Jerusalem, durch ein prophetisches Wort gewarnt wurden, zu fliehen, bevor Jerusalem durch die Römer zerstört wurde. Sie sind geflohen in eine Stadt namens Pella, in den Bergen jenseits des Jordans. Und es war kein Christ in der Stadt, als Gottes Gericht über die Stadt kam. Soweit die Sicht der Präteristen. Die historischen Futuristen und die Historizisten und die Idealisten, wenn ihr euch nicht mehr erinnert, wer es ist, schaut auf eure Notizen. Die sehen diese 144.000 als die Gemeinde Jesu, als das geistliche Israel. Die Dispensationalisten sehen sie als Judenchristen, die in der Trübsalzeit vor der Wiederkunft Jesu
sich zu Jesus bekehren. Also dann sozusagen die Erstlingsfrucht der Trübsalzeit. Da werden dann auch zuerst Juden bekehrt und dann Heiden nach ihnen. Aber alle diese Sichtweisen haben gemeinsam, dass die 144.000 zu der Zeit von Gottes Zorngericht auf der Erde sind, aber sie werden bewahrt von Gott vor seinem Zorn, den wir ab dem nächsten Kapitel in den Trompeten, in 7 Trompeten und den 7 Zornschalen später sehen. Eine wirklich spannende Frage ergibt sich, wenn wir jetzt weiterlesen. Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und allen Stämmen und Völkern und Sprachen. Erinnert uns an Gottes Verheißung an Abraham. Stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Also es sind Erlöste. Palmen sind ein Siegeszeichen. Denkt an Jesu Einzug nach Jerusalem, Palmsonntag. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Erlösung und Heil kommt nicht von Menschen. Wir können uns das nicht erarbeiten. Das Heil gehört Gott. Wir können es uns nur von Gott schenken lassen in Jesus. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und sie fielen vor den Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach, mein Herr, du weißt es. Ich, keine Ahnung, aber du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Also wir sehen hier, ja, das Heil, Erlösung kommt von Gott, aber wir müssen sie auch annehmen. Wir müssen dieses Geschenk annehmen. Es wird hier gesagt, sie haben ihre Gewänder weiß gewaschen im Blut des Lammes. Und sie kommen aus der Trübsal. Das ist übrigens hier eine fortlaufende Zeitform hier. Sie haben ihre Gewänder weiß gewaschen in dem Blut des Lammes. Sehen wir schon, dass es Bildsprache ist. Normalerweise macht Blut nicht weiß, sondern rot. Es gibt natürlich auch keinen Behälter von Jesu Blut irgendwo, in dem wir irgendwas waschen können. Es ist Opfersprache hier. Es geht um moralische Reinheit. Jesus hat sein sündenloses Leben für uns gegeben und das macht unser unvollkommenes, sündiges Leben rein und weiß. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Ah, die sind erlöst, die sind bei Gott. Alles irdische Leid ist vorbei. Sie werden nimmer hungern und nimmer dürsten. Und das gilt auch geistlich. So wie unser Magen nach Essen und Trinken hungert und dürstet, vielleicht knurrt er bei manchen von euch schon, so hungert unsere Seele nach Gott. Wir haben einen Magen, weil es Essen und Trinken gibt. Wir haben eine Seele, weil es Gott gibt. Wir sind für ihn geschaffen. Und unsere Seele, unser Herz wird nie zufrieden sein, bis wir bei ihm sind. Von Angesicht zu Angesicht. Und du kannst es ausprobieren. Und du kannst herausfinden, mehr Geld wird es nicht bringen. Mehr Zeug wird es nicht bringen. Mehr Wissen wird es auch nicht bringen. Mehr Ansehen wird es nicht bringen. Mehr Freunde, mehr Beziehungen, das wird es alles nicht bringen. Ihr könnt das Buch Prediger lesen und die Erfahrung von dem König Salomo, diesem Mann mit den 1000 Frauen, dem reichsten Mann der Welt, der das alles probiert und sein Ergebnis war, das ist alles nur heiße Luft. Das bringt es nicht wirklich. Psalm 42, Vers 3, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Nur Gott wird es bringen. Und nur durch Jesus kommen wir zu ihm. Er ist unser Zuhause. Er ist der gute Hirte und er wird uns weiden. Und es ist eine Erfahrung, die wir schon hier machen können, in dieser Welt und dann perfekt in der Ewigkeit mit ihm. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Da denkt man natürlich sofort an Johannes Kapitel 5, lebendige Wasser, das er gibt. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Was für eine herrliche Zeit es sein wird. Das ist unsere Hoffnung. Übrigens ein Hinweis, nicht ein Zitat, aber eine Anspielung auf Jesaja 49, Vers 10. Das werden wir am Dienstag nächste Woche studieren, das Kapitel. Okay, hier ist die spannende Frage. Wir haben von einer genau abgezählten Gruppe von Versiegelten aus Israel, außer dem Stamm Dan, gehört auf der Erde. Und jetzt sehen wir eine unzählbare Gruppe, nicht nur aus Israel, sondern aus allen Nationen und Stämmen im Himmel. Die Preisfrage, die ich euch weitergeben möchte zum Weiterkauen, ist folgende. Sind diese zwei Gruppen, zwei unterschiedliche Gruppen? Oder beschreiben diese beiden Absätze ein und dieselbe Gruppe, verschiedene Aspekte derselben Gruppe? Die Ausleger sind da geteilter Meinung. Die einen sagen, es sind zwei Aspekte derselben Gruppe, nämlich der Gemeinde Jesu. So wie Johannes einen Ältesten im Kapitel 5 von dem Löwen aus dem Stamme Juda erzählen hörte, und er hat wahrscheinlich erwartet, einen Löwen zu sehen, aber er sieht, und was sieht er? Er sieht ein Lamm. Und alle singen davon, dass das Lamm durch sein Blut für Gott aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation Menschen für Gott erkauft hat und sie zu seinem Königtum und zu seinen Priestern gemacht hat. So wird Johannes hier von Versiegelten aus Israel erzählt und dann sieht er eine unzählbare Menge aus allen Stämmen und allen Nationen im Himmel. Also die erste Sichtweise ist, es sind verschiedene Aspekte derselben Gruppe, die hier beschrieben wird, nämlich die Vollzahl der Erlösten Gottes. Manche sagen, zu Beginn sehen wir Gottes Volk, zu Beginn der Trübsalzeit und dann die unzählbare Menge ist Gottes Volk am Ende der Trübsalzeit im Himmel. Manche sagen, die erste Gruppe ist aus Gottes Sicht gesehen, perfekt abgezählt. Die zweite Gruppe ist aus menschlicher Sicht war unzählbar. Das ist die eine Sichtweise. Es handelt sich um ein und dieselbe Gruppe. Zweite Sichtweise ist, es geht hier um unterschiedliche Gruppen, nämlich die geretteten Juden und die geretteten Heiden. Könnt ihr euch aussuchen. Ich gebe es euch als Hausaufgabe, als ergänzendes Studium mit. Es ist faszinierend, die Argumente nachzustudieren. Ich glaube, es ist nicht so weltbewegend. Egal wie du siehst, es wird Erlöste aus allen Nationen und Stämmen geben. Das wird die multikulturellste, vielseitigste, bunteste Gruppe sein, der du je begegnet bist, wenn du die siehst. Und ich mag das. Jesus, das Christentum, die Bibel ist nicht irgendeine kulturelle Sache, die für eine bestimmte Gruppe von Menschen ist und nicht für andere. Nein, das ist für alle. Das ist universal. Das ist für dich. Gottes Erlösung ist für dich, egal wo du herkommst. du aus Deutschland kommst oder der Türkei oder Russland, Iran, Südamerika, Afrika, egal. Ob du ein Hippie bist, ein Yuppie, aus einer Punkkultur kommst oder aus einer Hip-Hop-Kultur, egal. Es ist für dich, was Jesus getan hat. Und ich mag das, wenn in der Gemeinde so ganz unterschiedliche Menschen, auch aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen zusammenkommen. Das ist so ein Stück weit Himmel auf Erden. Ich finde das sehr spannend und sehr schön. Und wir sehen hier, dass es eine unzählbare Zahl an Geretteten geben wird. Wir haben so manchmal den Eindruck, oh, wir Christen, wir sind so ein kleines Häufchen und niemand will zuhören, wenn wir vom Evangelium erzählen. Niemand will es wissen. Nee, viele werden es annehmen. Mehr, als wir zählen können. Also wir können mit Zuversicht das Evangelium weitersagen. Leute, im Himmel wird eine Riesenparty sein. Unzählbar. Und hey, wäre das nicht toll, wenn der eine oder der andere in der Herrlichkeit wäre wegen dir, wegen deinem Zutun, weil du verfügbar warst für Gott und deinen Mund aufgemacht hast und das Evangelium weitererzählt hast oder ein Traktat weitergegeben hast oder jemanden eingeladen hast. Wäre es nicht toll, wenn in der Ewigkeit Leute auf dich zukommen und dich umarmen und sagen, hey, danke, wegen dir bin ich hier. Es ist Gottes Leidenschaft, Menschen zu retten. Und ich muss sagen, in meinem Herzen ist es auch meine. Selbst wenn ich mich manchmal nicht danach fühle, Teil davon zu sein, von dieser Rettungsmission. Aber ich will erleben, dass Menschen gerettet werden. Ich will ein Teil davon sein. Du nicht auch? Das ist, worum es geht als Gemeinde Gottes. Dass wir Menschen für Jesus erreichen und sie zu seinen Jüngern machen, damit sie wieder mehr Menschen für Jesus erreichen können und sie zu seinen Jüngern machen können und so weiter und so fort. Also lasst uns diese Vision haben und lasst uns um Freimut beten. Amen. Guter Gott, ich danke dir für diesen Abschnitt und muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht alles diesem Abschnitt. Und sonst gibt es auch keine Diskussionen. Aber das, was wir verstehen können, ist wunderbar. Nämlich, dass du unser Schutz bist. Und dass, wenn wir zu dir gehören, dass wir wirklich beschützt sind und bewahrt sind von dir. Und wir können verstehen, dass du Menschen retten willst aus allen verschiedenen Hintergründen. Und es ist wunderbar. Und da wollen wir beten, Herr, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns Mut gibst, dass du uns alle Menschenfurcht wegnimmst oder dass wir sie zumindest überwinden können und dass wir Teil davon sein können, von dieser wunderbaren Rettungsmission, die du gestartet hast. Herr, das ist mein Wunsch, dass ein paar von dieser unzählbaren Menge dort bei dir sein werden in der Ewigkeit, wegen mir und wegen jedem Einzelnen, der hier sitzt. Herr, schenk uns diese Gnade und öffne uns Türen, dass wir Menschen von dir erzählen können, dem, was du für uns getan hast und dass wir sie zu dir führen können. Herr, wirke geistlich, öffne die Herzen von Menschen hier in unserer Stadt und hier in unserer Region. Nimm geistliche Blindheit weg und schenk du uns dein Herz für diese Menschen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.